Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte in den 6 Vorträgen, die ich bei euch bin, euch gerne ein Zeugnis von der Herrlichkeit Jesu Christi geben aus den 5 Büchern Mose. Und wir wollen heute Abend zunächst einmal einleitend lesen Johannes 3. Es ist ja jenes denkwürdige Nachtgespräch zwischen Jesus und dem Ratsherrn Nikodemus. Johannes 3, Vers 1 und folgende. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, zu Deutsch Volksgerechtigkeit, Gerechtigkeit des Volkes, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei der Nacht. Und er sprach zu ihm: Rabbi, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn keiner kann diese Zeichen tun, die du tust. Es stehe denn Gott auf seiner Seite. Zunächst einmal bis hierhin. Sie haben gewiss über dieses Kapitel schon einmal Evangelisationen gehört. Es ist ja das große Thema der Neuzeugung und Wiedergeburt durch den Geist des lebendigen Gottes. Und da wird dann meistens gesagt, dass dieser Führer der Judäer, dass dieser Oberste der Juden sich nachts zu Jesus geflüchtet habe, weil er dies aus Furcht vor seinen Mitbrüdern, der Pharisäer, so getan habe. Deshalb sei er bei Nacht zu Jesus gekommen. Ich glaube das nicht, sondern ich bin der Meinung, dass Jesus des Tages so sehr umlagert war von den Volksmassen, von den Kranken, von den Verzweifelten, von den Menschen, die Gottes Wort hören wollten, dass er einfach keine Zeit hatte für theologische Gespräche. Hier kommt der Herr Theologe mit der Frage nach der Wiedergeburt Israels auf dem Herzen. Und das ist eine große prophetische Frage. Das kann man nicht so zwischen Tür und Angel behandeln. Das geht uns Brüdern auch manchmal so, dass nach einer Stunde dann irgendein Bruder kommt und der dann sagt: Hör mal, wie siehst du die Offenbarung des Johannes? Und dann soll man ihm das da an der Türe mal ganz kurz in 5 Minuten erklären. Solche großen prophetischen Thematiken brauchen Zeit. Glaubt nur ja nicht, dass ihr Zugang zu dem Wort Gottes findet, wenn ihr euch nicht Zeit dafür nehmt, wenn ihr euch nicht mit Fleiß beschäftigt mit diesem Wort des Lebens. Ich kenne einen Mann, der war hier Hausvater. Der hat ganze Nächte lang am Wort Gottes gesessen, nur für einen Dienst. Dann staunen die Geschwister und denken, wer weiß, was da gebracht wird. Und denken, das würde alles vom Heiligen Geist senkrecht von oben kommen. Nein, nein, das will alles erarbeitet werden. Und für alles gibt es einen Preis, liebe Geschwister. Dafür muss bezahlt werden. Der Herr Jesus hat gesagt: Nikodemus, komm in der Nacht, wenn ich Zeit für dich habe. Da haben sich diese beiden Männer hingesetzt, haben miteinander über diese bewegende Frage nach der Wiedergeburt Israels gesprochen. Ich möchte einige wenige Verse weiterlesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, das Wort des Eidschwures, des Doppelschwures Gottes. Amen, Amen, ich sage dir, nur dann, wenn jemand von oben gezeugt wird, oder von Neuem geboren wird, kann er die Königsherrschaft Gottes sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in die Königsherrschaft Gottes eingehen. was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, das heißt Feindschaft gegen Gott. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Erstaune nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von oben gezeugt werden oder ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Wie kann dieses Geschichte werden? Wie kann sich dieses realisieren in der Tat und in der Wahrheit? Wie? Es ist die methodische Frage eines Theologen nach dem Weg. Dieser Mann war nicht etwa so naiv, dass er von der Wiedergeburt überhaupt nichts gewusst hat. Er wusste aus dem Alten Testament heraus von der kommenden Volkswiedergeburt Israels. Er kannte die Stelle aus Jesajas 65 ganz genau, wo geschrieben steht, von Zion, ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren, ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem einzigen Tage zur Welt gebracht werden? Kann eine Nation mit einem Male geboren werden? Gemeint ist das Volk Israel. Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen, spricht Jehova, oder sollte ich, der gebären lässt, verschließen, spricht dein Gott. Hier geht es um die Volkswiedergeburt Israels. Und Jesus bekennt sich in Matthäus 19, Vers 28 in aller Klarheit zu diesem großen prophetischen Gedanken der Wiedergeburt Israels aus dem Geist am Ende der Zeiten, in der Letztzeit, in der Endzeit, in der wir heute bereits stehen. Wenn er nämlich sagt, dass wenn der Sohn des Menschen, der Weltvollender, auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, dass dann auch die Apostel sitzen werden auf 12 Thronen, richtend die Stämme Israels in der Wiedergeburt. Dieses Ereignis des Gerichtes der 12 Stämme Israels durch die 12 Apostel des Lammes wird hier die Wiedergeburt genannt, weil das Gericht des Messias und seiner Apostel dazu führen soll und dazu führen wird, dass Israel aus dem Geiste geboren wird. Die Gerichte Gottes haben einen pädagogischen Sinn und Zweck, haben einen heimsuchenden Zweck. Sie sind motiviert durch seine Liebe, durch seine Güte, durch seine Barmherzigkeit. Und gerade darum sind sie so unerbittlich hart. Wiedergeburt Israels. Was dieser Mann nicht gewusst hat, das ist die Tatsache, dass diese Wiedergeburt zuvor schon einzelnen Menschen aus Israel und aus den Nationen widerfahren kann. Jenen Erstlingen des Geistes in der Gegenwart, die zur Erstlingsgemeinde des Leibes Christi gehören. Das hat er nicht gewusst. Du musst von Neuem geboren werden. Diese Zuspitzung auf die Person. Nikodemus kam in der Nacht zu Jesus. Ich meine, dies sei ein großartiger prophetischer Entwurf. Denn noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, und die Bibel nennt den gegenwärtigen Äon, die gegenwärtige Weltzeit, Nacht. Erst das Reich des Messias, das eingeleitet wird durch das Aufstrahlen der Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln, wird den Tag Gottes bringen. Den tausendjährigen Gottestag, der Ruhe Gottes für Israel. Wir leben in der Nacht, noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit wird Israel sich aufmachen mit der Frage nach der Wiedergeburt an den Rabbi Jesus, an den Bruder Jesus, wie sie ihn heute schon teilweise nennen. Sie sind noch nicht wiedergeboren. Aber sie kommen mit der Frage nach der Wiedergeburt. Und das wird immer mehr im Volke Israel um sich Platz greifen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und es wird dazu führen, dass sich der Name des Nikodemus erfüllt, Gerechtigkeit des Volkes. Aber in Christo Jesu, in dem Messias Jesus, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Aber ich muss hier erst einmal Halt machen. Ich möchte das nur zur Einleitung dienen lassen. Zweimal stellt der Theologe Israels die Frage nach dem Wie, nach dem Weg, nach der Methode. Wie kann sich dieses erfüllen? Wie kann dieses geschehen? Wie kann dieses Realität werden, dass einzelne Menschen, aber auch das ganze Volk Israel, erneuert werden aus dem Geiste und von oben gezeugt werden durch den Geist des lebendigen Gottes? Nun habe ich früher immer gedacht, der Herr Jesus habe den Nikodemus mit seiner Frage nach dem Wie im Regen stehen lassen. Er habe ihn abblitzen lassen und habe ihm darauf keine Antwort gegeben, nach der Methode: Ihr klugen Theologen, ihr kommt immer mit den Fragen nach dem Wie, wie soll solches zugehen, das werde ich dir nicht beantworten. Doch das hat er getan. Im Text selbst lesen wir die Antwort: Wie soll solches zugehen? Und nun hört gut auf den Text. Johannes 3, Vers 11. Noch einmal finden wir in diesem Text, ein drittes Mal, den Doppelschwur Jesu. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sagen werde? Und das hat er ja dann getan, in der Botschaft, die er als der Erhöhte gegeben hat durch seine Apostel, sonderlich durch den Apostel Paulus. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und nun kommt die Antwort: Wie soll solches zugehen? Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt oder der ihm vertraut, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn preisgab, dahingab, auslieferte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Nicht nur die Gläubigen, die Welt. Eine wunderbare Antwort. Wie soll solches zugehen? Antwort: Gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat. Da werdet ihr sagen, das ist aber auch eine Antwort. Nun, das ist eine Antwort für den Theologen Israels, für den Rabbiner Israels, der die heiligen Schriften des Alten Testamentes kennt. Mich hat einmal einer unserer Brüder empört gefragt: Warum redest du denn so oft über das Alte Testament? Ich konnte ihm eigentlich nur antworten, ich war so eine Minute perplex. Ich konnte ihm nur antworten, weil das Alte Testament die Bibel Jesu und seiner Apostel ist. Und war. Und das wollen wir miteinander heute Abend betrachten, wollen ein wenig hineinleuchten. Und ihr seid ja solche, die in das Wort des Lebens eindringen wollen, die es verstehen wollen, die es nicht nur lesen wollen, die ein Verständnis vom Wesenhaften haben wollen. Paulus hat einmal gesagt in 1. Korinther 10, Vers 9, lasst uns auch den Christus, den Messias, nicht versuchen, gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murret auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder oder als Typen. Und sie sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, zu unserer Ermunterung, auf welche die Enderträge der Zeitalter gekommen sind. Und nun wollen wir den Text aufschlagen aus dem Alten Testament, 4. Mose 21, und dieses Ereignis miteinander lesen. 4. Mose 21 von Vers 4 und folgende. Und sie brachen auf vom Berge Hor des Weges zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege oder mutlos. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, seinen Diener, seinen Repräsentanten. Die Ursache ist ein Müdewerden, ein Mutloswerden, ein Resignieren in der Seele. Und das sagt uns ja Hebräer 12 sehr deutlich, dass wir im Geiste ermüden können, indem wir in unseren Seelen ermatten. Das ist eine große Gefahr für viele Kinder Gottes, die müde geworden sind auf dem Wege, die mutlos geworden sind. Es gibt viel mehr, als ihr denkt, die resignierend auf der Strecke liegen bleiben oder die aus dieser Resignation heraus aufbegehren und rebellieren gegen Gott und gegen seine Diener und gegen sein Wort, voller Bitterkeit im Herzen. Sind heute viele, bei denen die Spannkräfte der Seele nachlassen, oft durch eigene Schuld, oftmals aber auch ohne eigene Schuld. Das kann zur Ermüdung und Lähmung im Geiste führen, des geistlichen Lebens. Und liebe Geschwister, lasst mich das einmal ganz deutlich sagen, das muss dann nicht immer gleich heißen, dass ihr besessen seid oder dass Gott euch verlassen hat oder dass ihr die Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen habt, sondern das hat oft ganz natürliche Ursachen. Bei mir tut es dann oft eine Tasse Kaffee und dann bin ich wieder fit. Verzeiht mir den Scherz, aber wir müssen auch in geistlichen Dingen normal werden, bei allem Ernst, der hinter diesen Dingen steht. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser, und unserer Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Das wagen diese Leute zu sagen, die der lebendige Gott 40 Jahre lang ernährt hat, durch das Brot vom Himmel, durch das Manna. 40 Jahre lang haben sie Manna gegessen, und nach ihrem Einzug nach Kanaan hörte das Manna auf. Unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Und das Manna ist ja ein Bild für das Brot Gottes, das vom Himmel gekommen ist. Jesus Christus und das Wort des lebendigen Gottes. Wie ist das denn bei uns? Lieben wir noch dieses Wort? Wenn ein Jude dieses Wort liest, wäscht er sich vorher die Hände, dann küsst er die Bibel. Und dann schlägt er sie auf. Ich weiß, das kann ein Ritus sein, eine äußere Form. Vielleicht ist das bei uns auch manchmal so, wenn wir ehrlich sind, uns ekelt vor dieser elenden Speise. Besonders dann, wenn wir angefressen sind vom Liberalismus der Theologie. Was uns dort vorgesetzt wird, das allerdings ist elende Speise. Das ist nicht mehr das Wort des lebendigen Gottes. Da sandte Jehova feurigen Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volkes aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen Jehova und gegen dich geredet haben. Flehe zu Jehova, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Und Jehova sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange, das heißt eine Kupferschlange. und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Erz, von Kupfererz, und tat sie auf die Stange und richtete sie auf, erhöhte sie, wie es Jesus sagt. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der kupfernen Schlange, so blieb er am Leben. Eine merkwürdige Sache. Ist das nicht eine Verhöhnung des Volkes Israel? Da wälzen sich die Leute, die von den Schlangen gebissen worden sind, die das Gift der Schlangen in sich tragen, totgeweihte Menschen. Und Moses fordert von ihnen, schaut auf die Schlange, dann werdet ihr heil. Hätte es hier nicht eines besseren Zeichens bedurft, wäre es nicht edler, schöner, ästhetischer, besser gewesen, Mose hätte hier auf einen Hügel etwa die Bundeslade gestellt, den Thron Jahwes, die goldene Bundeslade. Das wäre das Schöne gewesen. Oder er hätte ja ein Panier errichten können, ein Schild an einer Stange, vielleicht mit dem hochheiligen Jahwe-Namen, der aus 4 Buchstaben besteht, Jod, He, Waf und He, für die Hebräer. Jod, der Leben, der Schwur Gottes, die Schwurhand Gottes. He, das Leben, der Lebenshauch Gottes. Das ist die erste Hälfte des hochheiligen Namens, Ja, die Kurzform, Jahwe. Ja, Gott hat geschworen, es soll Leben entstehen, Leben aus dem Geiste. Der Geisthauch Jehovas soll dieses Leben von oben vermitteln in der Wiedergeburt. Gott hat es geschworen, aber wie soll solches zugehen? Darauf gibt uns die zweite Hälfte des Jahwe-Namens Antwort. Jetzt kommt ein Waff und das Waff bedeutet Pfahl. Und dann kommt nochmal ein He, das Leben, der Lebenshauch. Durch den Pfahl, das heißt durch das Kreuz, wird das Leben. Gott hat geschworen, es soll Leben entstehen durch den Geist. Am Pfahl und durch den Pfahl entsteht das Leben. Und hier haben wir den Pfahl und am Pfahl die Schlange. Ist das nicht Zynismus Gottes, wenn er hier den Todgeweihten die Schlange am Pfahl vor Augen hält? Und wenn der Herr Jesus das nicht gesagt hätte, dann würden wir niemals, auch unser Bruder Arthur Muhl nicht, diese Stelle aus dem Alten Testament auf Jesus deuten. Denn die Schlange bedeutet in der Heiligen Schrift das Bild des Urbösen, des Satans, der Versuchung. Später wird ja jene Kupferschlange sogar zu einem Götzenbild und wird als ein Götzenbild in Israel verehrt, sodass dann Hiskia in seiner großen Reformation mit anderen Götzenbildern auch diese Schlange zertrümmern und in Staub zermalmen muss, weil sie zum Idol geworden war. Der Liederdichter hat sicherlich an dieses Ereignis gedacht und es wird ja oftmals auch in Evangelisationen als werbendes Zeichen Gottes verwendet, als er schrieb, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Darauf bezieht sich dieses Wort. Es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und die Schlange ansieht, der wird am Leben bleiben. Es ist also ein Bild für den erhöhten Jesus am Kreuz, der im Gericht Gottes steht und der von Gott behandelt wird, als wäre er der Böse, die Schlange, der zur Sünde gemacht wurde. Wir werden dann noch darüber sprechen. Angenagelt an den Pfahl. Was wir Kreuz nennen, heißt ja eigentlich der Pfahl, das Holz, der Stamm. Ich möchte hierüber einige Gedanken sagen, möchte aber zuvor noch eine Stelle lesen aus Offenbarung 12, damit wir sehen, dass die Schlange wirklich ein Bild des Bösen ist. Nicht nur in der Paradiesesgeschichte. Offenbarung 12, Vers 7 bis 10. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Gemeint ist in dem Lufthimmel. Und es wurde geworfen, der große Drache, die uralte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Das heißt, Verleumder oder Durcheinanderbringer und Feind, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun endlich ist das Heil und die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Messias gekommen. Denn hinabgeworfen wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. 6 Namen des Gottesfeindes, ich will sie noch einmal nennen. Der große Drache, 2. die uralte Schlange, 3. der Teufel, 4. der Satan oder Gottesfeind, der Verführer des ganzen Erdkreises, 5. und 6. der Verkläger der Brüder. Und nun ist dieser eine Name die uralte Schlange. Was hat es zu bedeuten, wenn Jesus im Bilde der Schlange sein Leiden in den Schriften des Alten Testamentes zuvor verkündigen ließ, durch seinen Geist? Und wenn er einem Nikodemus gesagt hat, nur auf diesem einen Wege und auf keinem anderen gibt es neues Leben, Leben aus dem Geist, Wiedergeburt, in dem der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, erhöht wird wie die Schlange am Pfahl. Ich möchte dazu einige Dinge zum Leiden Jesu sagen. Was geschah, als Jesus dort am Pfahl hing? Er ist ja derjenige, in dessen Hände der Vater alles Gericht gegeben hat. Der Richter richtet sich selbst, damit wir nicht gerichtet würden. Und er ist der Schöpfer des Weltalls. Denn alles, was geschaffen worden ist, ist durch Jesus, den Sohn Gottes, geschaffen worden. Das All. Es gibt auch nicht eines, was nicht durch seine Vermittlung geschaffen worden wäre. Der Sohn Gottes ist bereits der Mittler der Schöpfung. Der Schöpfer des Weltalls, aus dem alles sind. Und ohne den auch nicht eines und einer geschaffen wurde. Die Quelle allen Lebens stirbt für seine Geschöpfe. Und nur darum kann er durch sein Blut einen vollen Preis bezahlen als Lösegeld für alle Geschöpfe Gottes im Himmel und auf Erden und unter der Erde, weil er der Schöpfer dieser Geschöpfe ist. Wie richtet Gott den Sohn? Gott richtet den Sohn, als wäre er derjenige, der für das Böse und für den Bösen allein verantwortlich ist. Als wäre er die Schlange. Bitte erschreckt nicht. Konjunktiv. Ja, viele wissen das heute nicht mehr. Nicht wahr? Kinder lernen heute in der Schule 200 Worte Deutsch. Davon sind dann 50 oder 70 Worte schon in der Grundschule Englisch. Und dann, das ist ein Trick des Satans. Glaubt ihr, diese kommende Generation versteht die Sprache der Bibel noch? Diesen Reichtum, der in den Heiligen Schriften beschlossen ist? Also Konjunktiv. Ich möchte es noch einmal sagen. Gott richtet den Sohn Gottes so, als wäre er der, der für das Böse im ganzen Universum, ja für den Bösen, allein verantwortlich, als wäre er die Schlange. Er trägt nicht nur alle Sündenursachen, und alle Sünden folgen, einschließlich der Gerichte des ersten und zweiten Todes, sondern er wird dort von Gott, dem Vater, zur Sünde in Person gemacht. Er, der keine Sünde kannte, der keine Sünde tat und in dem keine Sünde war. Das sagt uns Paulus ja in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit, Gottes Rechtfertigung in ihm würden. Das ist ein ungeheures Wort. Und Galater 3, Vers 13 steht geschrieben, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Nicht nur unseren Fluch und unsere Sünde getragen hat. Gott war in Christo, so heißt es. Gott versöhnte in Christo die Welt mit sich selbst. Der Gottesplan der Erlösung findet das Ja des Vaters und des Sohnes. Es ist nicht so, wie immer wieder gesagt wird, dass der Sohn Gottes am Kreuz gelitten hat, um dem Vater und seinen Gerichten und seinem Zorn einen Strich durch die Rechnung zu machen, sondern dies war der Plan des Vaters. Abraham und Isaak, es ist der Sohn, in dem er Psalm 22 betet. Mein Gott, wozu oder warum hast du mich allein gelassen? Er ist allein gelassen im Gericht. Glaubt das nicht, was immer wieder an diesem Wort herumgedeutet wird, wenn man versucht, durch allerlei akrobatische Sprachkunststücke daraus einen Lobpreis des Herrn Jesus machen zu wollen. Im Psalm 22 ist es in aller Klarheit gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung. Man muss weiterlesen. Bist fern von meiner Rettung. Fern von den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Das war eine prompte Angelegenheit. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Nun hört gut zu. Ich aber, sagt der Messias, bin ein Wurm und kein Mann. Ihm geht es nicht wie den Vätern Israels. Er ist allein gelassen im Gericht, als ein Wurm, der Menschen hohn und der vom Volke verachtete. Was ist ein Wurm? Nicht biologisch gesehen, zoologisch gesehen, sondern biblisch gesehen. Die Schlange in ihrer absoluten Ohnmacht. Da sagen die Spötter unter dem Kreuz, er vertraute auf Gott. Der komme jetzt, der errette ihn jetzt, falls er Wohlgefallen an ihm hat. Fordert das nicht die Regungen des Vaterherzens heraus, der bei der Taufe Jesu, bei seiner Solidaritätstaufe mit den Sündern erklärt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen, der dies wiederholt hat bei der Verklärung Jesu, als er in der Herrlichkeit seines Reiches das Modell der Messiasherrschaft gab, dessen Stimme erscholl noch kurz vor seinem Leiden, Johannes 12, indem er sich wiederum zum Sohn Gottes bekannte. Alle Regungen seines Vaterherzens drängen ihn jetzt zur Nähe mit seinem einzig gezeugten Sohn, drängen ihn dazu, Zeugnis zu geben, Zeugnis seines Wohlgefallens über dem Kreuz Jesu. Was wäre das gewesen, wenn der Vater jetzt gerufen hätte vom Himmel herab, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Dann wären die Führer Israels auf die Knie gegangen, so wie sie gesagt haben, steige herab vom Kreuz und wir werden an dich glauben. Wir werden dir, dem Messias, vertrauen. aber kein Wort Gottes erschallt über dem Kreuz. Der Sohn hängt dort allein. Der Sohn muss in die letzte Gottesferne und Gottes Einsamkeit gehen. Er muss das Gericht Gottes leiden, fern von dem Angesicht des Herrn. Und er muss es deshalb so erleiden, weil er sonst nicht die volle Wucht aller Gerichte Gottes trüge und weil es sonst keinen Ausweg aus den Gerichten Gottes gebe, weder für uns, denn das Gericht fängt an am Hause Gottes, noch für jene Gerichteten im Feuersee. Psalm 30, Vers 7 heißt es als Messias Wort: Du verbirgst dein Angesicht vor mir. Da gibt es dann solche Verlegenheitslösungen. Gott hat ihn verlassen, aber der Vater ist bei ihm. Was sind wir doch für Witzbolde? Entschuldigt bitte. In meiner Bibel steht, Gott ist einer. Oder, ich habe mal einen Bruder sagen hören, einen anerkannten Bruder, der Menschensohn ist verlassen, der Gottessohn war es nicht. Was tragen wir hier in den Sohn Gottes und in den Vater für eine Schizophrenie hinein? Nein, der Sohn Gottes als die Schlange und leidend im Bilde der Schlange und behandelt wie die uralte Schlange vom Vater, ist abgeschnitten von der Fülle der äonenlangen Zuwendung Gottes, der Ströme seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens, seiner Liebe. Er leidet außerhalb des Tores Jerusalems. Er leidet außerhalb des Lagers des heiligen Volkes. Er leidet aber auch außerhalb eines anderen Lagers, abgeschnitten von jenem Heerlager der Heiligen in dem Licht, abgeschnitten von jenem unzugänglichen Licht, in dem der Vater wohnt. Und zwar nicht nur eine Stunde oder mehrere Stunden, sondern 3 Tage und 3 Nächte, wo er, der Sohn Gottes, unter der Vollmacht des Todes lag, unter der Exousia, unter der Rechtsbefugnis der Finsternis. Paulus kann einmal sagen, von der Auferstehung an hat der Tod keine Vollmacht mehr an dem Messias Jesus, von der Auferstehung an. Vorher war er im Tode und hat im Tode und unter den Mächten der Finsternis gelitten. Er war abgeschnitten. Es gibt 6 Worte in den alttestamentlichen Propheten, wo dies vom Leiden des Messias geschrieben steht. Ich bin abgeschnitten von deinen Augen. Ich bin abgeschnitten von deinem Angesicht. Ich bin abgeschnitten von dir, du lebendiger Gott. Das Leiden des Sohnes Gottes ist auch das Leiden des Vaters. Das Leiden Isaaks ist das Leiden Abrahams. Also gingen die beiden miteinander. Und ich glaube, das muss den Vater tief erschüttert haben, als er dort seinen einzig gezeugten und einzig geliebten Sohn im Verderben und im Gericht gelassen hat, fern vom Angesicht des Herrn. Wir Brüder in der Versammlung feiern ja jeden Sonntag das Herrenmahl. Da preist man den Herrn Jesus immer wieder neu. Es hat mal einer unserer Brüder gewagt, den Vater zu preisen. Da hat einer der ganz harten Versammlungsleute ihn hinterher bei der Krawatte gepackt und hat gesagt, das gehört nicht in das Herrenmahl. Was für eine Ungeheuerlichkeit, wo man den Vater gegen den Sohn ausspielt und den Sohn gegen den Vater. Hier ist kein Dualismus. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst, auch wenn er den Sohn verlassen musste, um unserer Sünde willen. Lasst mich dazu noch 2 Stellen lesen. Von jenem Pfahl, von jenem Holz, an dem er hing als die Schlange. Die erste Stelle, 5. Mose 21, Vers 22 und 23. Und wenn an einem Manne eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz. So soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holze bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tage begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das Jehova dein Gott dir als Erbteil gibt. Nach diesem Gesetz ist Jesus gekreuzigt worden. Nebenbei gesagt, es ist einem Zufall zu verdanken, menschlich gesprochen, dass in wenigen Jahren, es waren, so viel ich mich erinnere, nur 7 Jahre, die Römer dem hohen Synedrium der Juden die Todesgerichtsbarkeit abgenommen haben, sodass die Juden, das hohe Synedrium der 70 Männer, Todesurteile zwar verhängen konnten, aber nicht mehr ausführen durften, sondern sie wurden ausgeführt durch die Hand der Römer. Wenn das nicht gewesen wäre und bereits kurz nach dem Tode Jesu wurde die Todesgerichtsbarkeit wieder dem hohen Synedrium zurückgegeben, dann wäre Jesus gesteinigt worden nach dem Gesetz Israels. Nur die Römer vollzogen die Strafe der Pfählung, der Kreuzigung, wie wir sagen. Dann wären aber auch alle jene Vorbilder des alten Bundes nicht erfüllt worden. Weder das Vorbild von der Schlange am Pfahl, noch das, was von dem Holz gesagt wird, noch die Tatsache, dass es heißt, meine Hände und meine Füße habt ihr durchstochen, durchgraben. Sie werden den sehen, den sie zerstochen haben. Wie wunderbar hat Gott durch die Gestaltung der Weltgeschichte bis ins Kleinste und bis ins Letzte hinein, ohne dass der Cäsar in Rom etwas darum wusste und auch sein Statthalter in Syrien nicht, dass Jesus nach den Schriften des Alten Bundes gekreuzigt wurde. Dazu noch 1. Petrus 2, damit wir sehen, es ist der Pfahl, es ist das Holz. Vers 21 und folgende. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf dass ihr seinen Fußspuren nachfolget. Er tat keine Sünde, es wurde in seinem Munde kein Betrug gefunden. Er wurde gescholten, doch schalt er nicht wieder. Er litt, aber er drohte nicht. Er übergab sich dem, der gerecht richtet. Er selbst hat unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wundstriemen seid ihr heil geworden, denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt heimgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Was ist das für ein Wort? Nun ist der Sohn Gottes selbst das grüne Holz in der Person. Er hat es ja gesagt, den weinenden Frauen Jerusalems, wenn dies geschieht am grünen Holze, was soll am dürren werden? Er hängt am Pfahl, er ist nun beides. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wo anders könnte man das absolut Böse besser erkennen als dort unter dem Kreuz Jesu, wo der Schöpfer des Weltenalls und der Messias Israels zur Sünde gemacht wird? Wo anders könnte man das absolut Gute Gottes besser erkennen, die absolute Liebe des Vaters, als dort? Ich habe viel Post erhalten von Schwermütigen und Depressiven, weil ich einen Artikel darüber geschrieben habe. 3-mal von einer Schwester einen Brief bekommen, die meint, sie wäre von Gott verstoßen und verlassen. Sie hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Sie wäre verworfen. Sie hört auch solche Stimmen, die ihr das sagen. Und sie ist in der Bibel beschlagen. Sie leidet unter schwersten Depressionen. Und sie wollte einen absoluten Beweis aus der Bibel, dass dies nicht so sei von mir. Ich solle mich verbürgen. Ich kann mich verbürgen. Es gibt einen absoluten Beweis. Aber denkt ja nicht, dass ich euch eine Schriftstelle nenne. Das ist der Gekreuzigte. Das ist der absolute Gottesbeweis, dass keiner von uns jemals ein für allemal und endgültig verloren ist. Selbst für die, die ihn angenagelt haben, hat er gebetet: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und der Vater, der ihn alle Zeit erhört, erhörte ihn auch hier. Er ist der Baum des Guten und des Bösen und die Schlange an diesem Baum. Und zugleich wurde er zum Baum des Lebens. Hier verschmelzen diese beiden Bäume. Baum des Lebens, von dem wir Leben empfangen, ewiges Leben. Und deshalb hat im Hebräischen das Wort Messias den gleichen Zahlwert 358 wie Garten Eden und Schlange. Messias und Schlange haben den gleichen Zahlwert in der hebräischen Zahlschrift. Und nun möchte ich zum Schluss noch einen ganz kostbaren Gedanken anfügen. Von jener erhöhten Schlange, wie soll solches zugehen? Das Wunder der Wiedergeburt und Neuzeugung, wie die Schlange erhöht wurde am Pfahl. Also wird Gott das neue Leben bewirken und schenken. Eine Vorbemerkung. Wir haben eben von dem grünen Holz Gottes gehört. Wir können auch sagen von dem Stabe Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Wir haben vielleicht alle einmal diesen Psalm gelernt, wo es dann heißt: Wenn ich auch gehe durch das Tal des Todesschattens, durch die Schlucht des Todesschattens, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Hirtenstab, sie trösten mich. Und dieser Stab Gottes, dieser Elohim-Stab, das ist Jesus selbst. Diesen Stab hatte ja ein Moses bekommen. Dieser Stab wurde genannt der Stab Elohims, der Gottesstab. Der Elohim-Stab. Wir können das kaum im Deutschen übersetzen. Mit diesem Stabe hat er Wunder bewirkt. Zeichen vor dem Pharao. Und wir wollen jetzt dazu einmal aufschlagen, 2. Mose 4, Vers 1 bis 4. Dort hat Gott in seinem Wort ein wunderbares prophetisches Vorbild gegeben. Und Mose ist ein Prophet, nicht nur in seinen Schriften, sondern auch in seinen Taten. Er ist ein Tatprophet, ein Typprophet, der durch seine Handlungen prophetische Gedanken Gottes darstellt, so wie ein Schauspieler, möchten wir einmal sagen. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie, das heißt die Israeliten, werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen: Jehova ist dir überhaupt nicht erschienen. Da sprach Jehova zu ihm: Was ist das da in deiner Hand? Und er sprach: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und der Stab wurde zur Schlange. Und Mose floh voller Entsetzen vor ihr. Und Jehova sprach zu Mose: Strecke deine Hand wieder aus, und er fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde wieder zum Stabe in seiner Hand, damit sie glauben, dass Jehova dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da ist Mose als der Darsteller Gottes. Er hat in seiner Hand den Stab Elohims. Wir dürfen in diesem Stabe, in diesem grünen Holze, Jesus sehen. Jesus hat es selbst gesagt: wenn das geschieht am grünen Holz. Und nun wirft Mose diesen Stab auf die Erde. Da werdet ihr sagen, hat das Gott auch getan? Hat Gott seinen Stab, sein grünes Holz, auch auf diese Erde geworfen, entsandt? Steht nicht in Hebräer 2 geschrieben, dass der Sohn Gottes teilgenommen hat am Fleische und am Blute der Brüder? Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagt, er ist teilhaftig geworden des Leibes der Sünde und des Todes, damit er durch seinen Tod dem die Befugnis, die Gewalt, die Autorität nehme, der des Todes Gewalt hat, dem Teufel. Und durch seinen Tod alle die von der Todesfurcht befreite, die ein Leben lang durch diese Furcht in der Sklaverei der Angst standen. Gott hat seinen Herrscherstab, seinen grünenden Stab auf die Erde geworfen und hier wurde dieser Stab zur Schlange. Im Neuen Testament steht sehr oft etwas von dem Werden des Sohnes Gottes. Er ist geworden aus dem Samen Davids, aus der Väterreihe Israels. Er nahm zu an Gnade, Alter und Weisheit bei Gott und den Menschen. Er ist geworden. Auch der Sohn Gottes hatte eine reife Zeit. Rein menschlich, aber auch geistlich. Ein Werden. Der Hebräerbrief sagt uns noch etwas Größeres. Er ist gehorsam geworden. Das soll nicht heißen, dass er vorher ungehorsam war, sondern das soll heißen, dass er seinen perfekten Gehorsam zur Vollendung geführt hat in der Konfrontation und in der Auseinandersetzung mit der Sünde. Als er versucht worden ist, wie wir und mit den gleichen Methoden, als er geweint hat und geschrien hat im Garten Gethsemane, da ist er ein barmherziger hoher Priester geworden, der da Mitleid zu haben vermag mit den Schwachheiten der Brüder. Geworden, das Werden des Sohnes Gottes, das ist ein ganz kostbares Thema. Und dann dieses Letzte. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tode am Kreuze. In Offenbarung 2 steht, siehe, nicht ich war tot, sondern ich wurde tot. Und ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten. Da warf Mose ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Aber er ergriff diese Schlange wieder am Schwanze, zog sie zu sich empor und aus der Schlange wurde wieder der grüne Stab, der Stab Elohims. Schon ein Vorbild, ein Hinweis, ein schwacher Abglanz der kommenden Auferstehung Jesu Christi und der kommenden Himmelfahrt und Thronerhöhung, wo der Sohn wieder zu dem Vater zurückkehrt. Das ist nur eine Vorbemerkung. Ich habe ja noch 7 Minuten Zeit. 2. Mose 7. Jetzt kommt etwas Wunderbares. 2. Mose 7, von Vers 8 an. Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron und sprach, wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, tut ein Wunder zu euren Gunsten, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao und er soll zur Schlange werden. Und Mose und Aaron gingen zu dem Pharao hinein und taten also, wie Jehova geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Knechten und er wurde zur Schlange. Nun kommt etwas, das können nur die ahnen und verstehen, die etwas wissen von dem Okkultismus und von der schwarzen und weißen Magie des alten Ägypten. Das heißt, die aus der Beschäftigung mit der Archäologie, mit der Geschichte von diesen Dingen Berichte gelesen haben. Versteht mich recht, ihr sollt euch nicht mit Okkultismus beschäftigen. Aber unsere Wissenschaftler, die Ausgräber, die Archäologen und die Geschichtsforscher wissen manches darüber zu sagen. Und diese alten Völker, die saßen wirklich nahe an der Quelle, nur an der falschen Quelle. Da berief auch der Pharao die Weisen und die Zauberer, die Magier, und auch sie, die Schriftgelehrten Ägyptens, taten also mit ihren Zauberkünsten und warfen ein jeder seinen Stab hin, und sie wurden zu Schlangen. Ja, und wenn das jetzt demokratisch weiterginge, wer hat die Mehrheit? Da könnt ihr euch ja vorstellen, was da passiert wäre. Dann wäre es Schluss gewesen mit dem Schlangenstab des Mose und des Aaron. Aber die Rechte des Herrn hat den Sieg. Und bei der Rechten des Herrn geht es nicht demokratisch zu. Denn die Rechte des Herrn behält den Sieg. Er wird sich durchsetzen als der Sohn Gottes. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie dieser Schlangenstab des Mose in der Hand Aarons die Schlangen der Zauberer und Magier verschlingt, in sich aufnimmt, hinunterwürgt. Und das Herz des Pharao verhärtete sich und er hörte nicht auf sie, so wie Jehova geredet hatte. Aber dann nimmt Aaron diese Schlange wieder beim Schwanze und sie wird zum Stabe in seiner Hand. Und wo sind jetzt die Schlangen der Zauberer, der Schriftgelehrten, der Magier, der Okkultisten Ägyptens? Die geballte Macht der Finsternis? Im Stabe Elohims, im grünen Stab Gottes, in dem grünen Holz Gottes. Er ist zur Schlange geworden. Wozu? Damit er das Böse und den Bösen und die Schlange und die Ursache aller Sünde und die Folgen aller Sünde verschlinge, in sich aufnehme. Es gibt ein Wort des Sohnes Gottes, das ist überaus kostbar. Es heißt, dazu ist der Sohn Gottes gekommen, dass er die Werke des Teufels, nein, das steht nicht da, auflöse. Das ist ganz etwas anderes. Da muss er sie erst verschlucken, verdauen, assimilieren und dann sind sie weg. Und er kann sie als einziger assimilieren, dieses Gift, ohne dass es ihm schadet. Weil er der Sohn Gottes ist, der zur Schlange geworden ist. Er macht den Tod zu nichts. Er macht aus Fluch Segen. Er lässt alle Gerichte ausmünden in Heil. Er hat den großen Lebenssieg erfochten. Er wurde zur Sünde gemacht. Der Vater hat ihn preisgegeben, um ein Heil für die ganze Welt zu erschaffen. Und dieses Verschlingen der Schlangen, der Zauberer durch die Schlange Gottes, das lesen wir im Neuen Testament. Na, da werdet ihr staunen. Sage ich zu meinen Kindern manchmal, da werdet ihr staunen. Da hören sie nochmal so gut zu, tut ihr jetzt auch. 1. Korinther 15, da steht dieses wunderbare Wort. Vers 54. Ich lese von Vers 53 an. Paulus sagt dieses Wort im Blick auf die Auferstehung und Verwandlung der Gemeinde. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann endlich wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein. Wo ist nun, o Tod, dein Stachel? Wo ist nun, o Tod, dein Sieg? Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Es ist wunderbar, wie dies im alten Bunde vorgeschattet ist. Wir wollen zurückkehren zum Anfang und mit dem Anfang schließen. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Leben aus Gott. Wie soll solches zugehen? Wie soll dieses geschehen? Also, wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Amen.
Amen. Gestern dachte unser Bruder noch, eine Nachricht zu geben, er könne nicht kommen. Heute sind wir so froh und so dankbar, dass er in unserer Mitte ist, dass wir diesen Dienst haben durften, dass der Herr uns so und sein Wort hineingeführt hat und dass wir uns also nicht nur vor dieses Kreuz, sondern in dieses Kreuz hineingeführt hat. Wir wollen beten, wir wollen danken. Wir möchten es auch sagen, lieber Vater, wie wir schon gesungen haben, ich stehe vor deinem Kreuze. Wir möchten wieder staunen und danken, lieber Vater, wie das Wort des Kreuzes für uns Weisheit und Gottes Kraft ist. Wir möchten dir danken, Herr Jesu, dass du diesen Weg gegangen bist. Wir möchten danken, Herr Jesu, dass du allen Fluch auf dich genommen hast und dass in deinem Kreuz dieses Wunder geschehen ist, dass du jeden Fluch in Segen verwandelt hast, wie du Tod in Leben verwandelt hast. Wir neigen uns vor dir, wir beten dich an. Wir danken dir, Herr, dass du uns Glauben gegeben hast. Wir möchten danken, Herr, dass wir im Glauben immer wieder neu, dankbar und staunend vor dir stehen dürfen. Bewahre, was du uns auch jetzt anvertraut hast. Wir möchten dir immer wieder danken, lieber Herr, dass du dein Wort auch in uns zu Geist und Leben machst. Wir möchten gemeinsam dich loben, dich preisen, dich rühmen und dich verherrlichen für all deine Gnade und für all deine Offenbarung in unserer Mitte in diesen Tagen. Und nun lass deine gute Hand segnen und bewahrend auf uns allen ruhen. Amen.
Amen.